Wo wir sind, ist vorne, Folge 68. Heute sprechen wir mit unserer Gästin über Accessibility im Allgemeinen und Accessibility Overlays im Besonderen.
Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne, Frontend-Fakten-Frotzeleien, der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleurin Sarah Groß. Heute zu Gast Accessibility-Engineer Daniela Kubisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, mal wieder endlich.
Hallo.
Und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir zum ersten Mal tatsächlich eine Gästin mit dabei haben. Es war ja immer sehr männerlastig bei uns, aber vielleicht ändert sich das ja in Zukunft, jetzt wo ich die Frauenquote hier auch erhöht habe.
Ja, freue mich, dass du da bist.
Hi.
Ja, hi, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und wir haben uns auch alle drei schon mal persönlich gesehen, ne? Auf der BT-Conf letztes Jahr.
Genau, nicht dieses letztes Jahr. Genau.
Genau. Ja, sehr schön, dass du da bist.
Ja.
Hast du was zu trinken dabei, um die Kehle zu befeuchten?
Ja, ich habe heute einen Almdudler mitgebracht.
Ah, oh, sehr gut.
Ja, weil, wenn ich schon mal in Österreich bin, irgendwie sonst, wie ich noch in Österreich gewohnt habe, war das nie so das Ding, dass ich oft Almdudler getrunken habe. Aber jedes Mal, wenn ich zu Besuch komme, habe ich so ein Gusto drauf. Ich dachte mir, heute ist der perfekte Abend,
ja, sehr schön,
um mal wieder einzutrinken.
Total, ich verstehe es total. Ich liebe auch Almdudler. Ich komme nur viel zu selten dazu. Gibt es mittlerweile eigentlich auch im gut sortierten Getränkehandel bei uns in Deutschland? Ich kannte das
eigentlich
früher
überall,
eigentlich
ja,
immer nur vom Skifahren. Mhm. Also früher, keine Ahnung, so sag mit früher meine ich so die 90er.
Ja.
Und da kannte ich das wirklich nur aus Österreich vom Skifahren. Ne? Da gab es das bei uns, glaube ich, oder vielleicht gab es das zu kaufen.
Vereinzelt aber ich hab's nicht gesehen. Aber es war tatsächlich auch immer so ein ja, Bayern- oder Österreich-Urlaubs-Dings, ne?
Ja, genau. Ja. Ich habe eine ganz klassische, langweilige Clubmate, diesmal heute sogar mit Zucker. Nicht so wie dein Kollege Manuel Matusewicz mich eingeführt hat, die gibt es auch ohne Zucker. Ich wollte es lange nicht glauben, bis er mir eine mitgebracht hat.
Da gab es wohl auch ursprünglich nur in Österreich erstmal.
Gab es auch. Mhm. Das ist ja total verrückt, obwohl die ja aus Deutschland kommt. Das ist ganz,
ich glaube,
das
ist immer so ein Testmarkt.
Ja, so. Bei uns getestet.
Genau. Ja, ich habe mal wieder einen 0-0er Radler, heute mal in Naturtrüb.
Ja, wir müssen diese Rubrik vielleicht einfach abschaffen, weil wir sind da so langweilig geworden.
Ist, ne, am Anfang war das immer so, oh, Craft Beer, ja, und was haben wir denn heute Besonderes, aber jetzt ist irgendwie.
Ja, wir haben ich habe ja mal damals in Belgien irgendwie eingekauft und irgendwie 27 verschiedene Biersorten mitgebracht, mhm, und so. Die Zeiten sind irgendwie vorbei. Wir sind einfach so langweilig, ja, geworden. Dafür umso besserer Content, behaupte ich jetzt
einfach. Ja, auf jeden Fall. Also zum Wohl.
Ja, zum Prost. Wohl. Hm.
Und dann können wir auch, glaube ich, schon zu unserer Retro weiter, oder?
Yes.
BBSIV präsentiert die Retrospektive.
Und da darf ich auch direkt weitermachen. Ich habe im letzten Stream was gezeigt. Ich habe ein NPM-Package veröffentlicht. ACFP nennt sich das. Das ist der AI-Chat-File-Packer. Ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast schon mal drüber gesprochen habe.
Ich glaube nicht, nee.
Das ist so ein kleines Skript. Das muss man auch gar nicht irgendwie installieren. Man kann es global installieren, aber man kann es auch einfach per NPX ausführen in einem Projektfolder. Und was das macht, ist, es spuckt am Schluss ein einzelnes Textfile aus mit einer kleinen Beschreibung für ChatGPT und Co. und der Verzeichnisstruktur und auch dem Dateiinhalt mit Markdown entsprechend formatiert, sodass man noch besser Unterstützung bekommt, wenn man Fragen hat und sagt, irgendwie implementier mir mal das und das, weil man oft ja dann nur mit einer Datei arbeitet oder hier mal ein Schnipsel oder da mal ein Schnipsel, aber das hilft schon, dass ChatGPT oder wer auch immer das besser verstehen kann, wie ist das ganze Projekt strukturiert und was passiert wo. Genau.
Und da habe ich jetzt allerdings aufpassen, dass man nicht irgendwelche geheimen Sachen mit drin hat.
Ja, das, ja, genau. Deswegen, ich habe auch, ich hatte im Stream schon angekündigt, ich arbeite noch ein bisschen im Hintergrund. Es gibt bald eine Version 1.1 und die gibt's jetzt auch. Und die ignoriert standardmäßig auch ganz viel an Env-Dateien und was weiß ich was, was es da noch gibt an Konfigurationsdateien, die man nicht unbedingt mitliefern will. Und man kann auch per Command-Line Argumenten und jetzt neuerdings auch in der Package.json oder in einer eigenen Config-Datei, die man im Projektfolder ablegt, pro Projekt eine Config hinterlegen. Das heißt, wenn man feststellt, irgendwie, oh, da ist was drin, was ich nicht unbedingt da hochladen will, dann kann man das auch ausschließen. Also alles, was man als Command-Line-Argument. Genau, also also man kann verschiedene Dateien erstmal einschließen, welche Extensions will ich überhaupt standardmäßig oder theoretisch kann ich das auch nullen, dann nimmt es alle Dateien und ignoriert nur die, die in der Ignore-List drin sind. Ich kann Verzeichnisse ignorieren, ja, genau. Und wie gesagt, jetzt auch eine Pro-Projekt-Config, weil man halt doch vielleicht pro Projekt verschiedene Anforderungen hat, was will ich da drin haben, was muss ignoriert werden. Genau, das wollte ich einfach nur mal updaten und vielleicht findet es ja der, die ein oder andere auch hilfreich.
Ja, ich habe nur einen kleinen Punkt. Ich wollte mich bedanken bei der Community, weil in letzter Zeit mal wieder größere Spenden reingekommen sind und das ist uns durchaus aufgefallen und vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das hält diese Geschichte hier am Leben. Und bei dem Punkt vielleicht noch sei darauf hingewiesen, wir haben ja so eigentlich eine ewige Sticker-Aktion am Laufen. Das heißt, wer spendet, also irgendwie ab 1 Euro quasi so, wo man das Porto so für einen Brief irgendwie dann bezahlt hat, schicken wir euch auch Sticker von uns zu. Also nicht nur unseren Sticker mit unserem Logo, sondern vielleicht auch noch so ein paar Spaghetti-JavaScript-Sticker oder was sonst noch so rumliegt. Haben wir alles und wenn ihr gespendet habt oder es geht auch, wenn ihr bei Twitch uns euren Prime-Sub gibt oder so. Ihr müsst nur hinterher dann Bescheid sagen und sagen, hey, ich habe hier gespendet oder habe euch den Prime-Sub gegeben. Hier ist meine Adresse, schickt mal her. Dann machen wir das einfach. Also da sei vielleicht nochmal drauf hingewiesen. Das machen wir eigentlich schon sehr lange, aber irgendwie ist es immer nur so in Bursts, wenn wir mal wieder dazu aufrufen oder sagen, dass wir das machen. Das gerät deswegen immer wieder in Vergessenheit. Tun wir das hiermit. Deswegen tue ich das jetzt hiermit. Vielleicht wollt ihr euch ja ein kleines Weihnachtsgeschenk, Vorweihnachtsgeschenk machen. Ihr könnt bei uns Sticker haben gegen die eigentlich im Prinzip gegen Porto könnt ihr das haben. Also ab 1 Euro Spende, kein Thema. Genau, Spendenlink findet ihr auf unserer Webseite oder unter www.scv.de/unterstützen, aber da kommt später noch die, gleich jetzt schon die Werbung, gell?
Stimmt.
Warum? Weil wir haben ja eine Rubrik ausgelassen.
Dann machen wir die lange Werbung, wenn wir schon die Rubrik ausgelassen haben. Länger nicht mehr gehört.
Stimmt. Ich mach
die erste.
Haben wir schon sehr oft gehört, ja? Aber jetzt aber nix, schon länger nicht mehr. Gut, dass die Fade-Out. Ich muss das mal noch kürzer schneiden.
Du kannst es jetzt vor allem sogar noch verbessern. Du hast das ja auch mit Suno erstellt, ne?
Ja, aber ich habe halt, nicht es nur. Ist nicht mehr, das okay. Ist nicht, doch, aber es ist nicht mehr im Original da drin. Ich müsste also noch mal hochladen.
Ah, okay,
ich
weiß nicht, kam nämlich jetzt eine neue Version raus. Können wir jetzt gleich noch drüber sprechen, wenn wir jetzt eh schon da darüber haben. Suno Version 4 und man kann da auch, da gibt es jetzt eine neue Remaster-Funktion. Das heißt, Sachen, die du mit der Version 3 erstellt hast, kannst du jetzt dann mit der neuen, besseren Version noch remastern lassen.
Nee, ja. Ich habe da ja die Free-Version und da werden die auch nach einer Zeit gelöscht.
Ah, okay.
Oder wenn man noch mehr erstellt hat. Und ich glaube, das ist schon nicht mehr mit drin, würde ich behaupten.
Also wir basteln einfach noch mehr AI-Werbung. Für uns.
Ja gut, nee, Moment. Ja, ich hab eigentlich gedacht, dass jetzt der erste Werbespot kommt bei dem langen, aber du hast recht.
Ach so, der ist kürzer als der andere.
Den machen wir vielleicht zum Schluss nochmal, weil der ist auch schön, hab ich lange nicht gehört. Also gut. Werbespot bedeutet bei eigentlich uns nur, es ist Werbung dafür, dass man uns unterstützen soll. Wir machen keine keine andere Werbung. Der Witz
aber
ist,
ich liebe eure Werbespots und euer Intro, das macht so gute Laune.
Macht uns sogar selbst gute Laune, ja. Also immer noch, muss man sagen, und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Okay, so.
Dann kommen wir jetzt zum für uns spaßigen Teil.
Wir kommen jetzt zu, ja, und zwar, wir, aber jetzt noch nicht das Thema, ne? Wir machen
noch nicht
erst
das
den
Thema,
anderen
jetzt kommt nämlich erst.
WWSIV, entscheide dich.
Natürlich gleich mit Musikuntermalung, ist klar. Aber wart noch kurz. Ich muss noch kurz das Spiel erklären. Also, wir spielen Entscheide dich und das bedeutet, du kriegst von mir Wortpaare vorgelesen, bei denen du dich möglichst schnell für eins von beiden entscheiden musst. Wir machen einfach mal einen Probelauf. Katze oder Hund?
Katze.
Du hast das Spiel verstanden. Sehr gut. Ist auch nicht so schwer, ich weiß. Genau, und ich kann dir gar nicht die genaue Zahl sagen. Es sind ein paar geworden. Oh Gott, ich habe so dummes Zeug geschrieben. Ich sehe es jetzt gerade erst wieder. Ich habe das ja schon vor ein paar Wochen vorbereitet. Und jetzt lese ich es gerade zum ersten Mal wieder. Es ist schon ziemlicher Quatsch dabei teilweise. Naja, gut.
Geht's los, oder?
Genau, und dann würde ich sagen, dann geht's jetzt los. Wir machen das Spiel immer mit unseren Gästen, um die ein bisschen besser kennenzulernen. Sarah notiert sich vielleicht auch zwischendurch mal so die ein oder andere Sache auf die man nochmal eingehen kann. Einfach nur mal so, bevor wir dich dann richtig vorstellen und richtig über das sprechen, was du so machst. Okay, also los geht's. Papier oder E-Book?
Papier.
Besitzen oder streamen?
Streamen.
Tastatur oder Maus?
Tastatur.
Winamp oder VLC?
VLC.
Im Team oder alleine?
Im Team.
Dark Mode oder Light Mode?
Dark Mode.
Pixel oder Vektor?
Vektor.
Twitter oder Mastodon?
Mastodon.
iOS oder Android?
iOS.
macOS oder Linux?
macOS.
Chrome oder Firefox?
Chrome.
Edge oder Safari?
Safari.
Safari oder IE6?
Safari.
GUI oder CLI?
GUI.
ChatGPT oder Copilot?
ChatGPT.
Copilot oder alles von Hand?
Copilot.
Canvas oder Flash?
Canvas.
CSS oder JavaScript?
CSS.
Gemütlich oder schnell?
Gemütlich.
Mate oder Cola?
Cola.
Schokolade oder Vanille?
Schokolade.
Framework oder Vanilla?
Framework.
Angular oder React?
React.
JavaScript oder kein JavaScript?
Kein JavaScript.
Head oder Body?
Body.
NVDA oder JAWS?
NVDA.
NVDA oder VoiceOver?
VoiceOver.
VoiceOver oder TalkBack?
VoiceOver.
Sehen oder hören?
Sehen.
Elephant oder Alligator?
Elephant.
Alligator oder Salamander?
Salamander.
Okay. Aria oder kein Aria?
Aria.
X-DevTools oder Wave?
X-DevTools.
Nur manuell oder nur automatisiert Accessibility testen?
Nur manuell.
Combo Box oder Data List?
Combo Box.
Okay, du hast es geschafft.
Hab schon ganz schwitzige Hände.
Ja, ich glaube, es gibt nur eine vielleicht kontroverse Sache, ne? Weil Moritz ist immer so der Verfechter, Aria-Attribute eigentlich nur, wenn unbedingt nötig. Du hast gleich gesagt, Aria.
Ja, eigentlich also, nur, weil ich kontrovers? Nicht gar kein Nein, Aria kontrovers. Sagen wollte.
Ja, 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 nee.
Also. Ich bin nämlich auch der Meinung, wenig Aria ist immer besser, aber gar kein Aria dann auch wieder nicht.
Mhm. Genau, nee, sie fand das jetzt eigentlich alles nicht Nein, kontrovers. Nein,
nicht kontrovers, aber so das Einzige, was ich was jetzt hängen geblieben
natürlich
ist.
Natürlich, Elephant oder Alligator fand ich natürlich, das war die falsche Antwort, aber nein, Quatsch, da kommen wir gleich noch, kommen wir gleich noch zu. Weil, aber jetzt kommt erst noch kurz ein Jingle, nämlich.
Ach so, Moment.
Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema.
Ja, so, heute zu Gast, ihr habt es jetzt schon gehört, Daniela Kubisch, Accessibility Engineer, Keynote Speakerin aus eigentlich Wien. Wir haben vorhin gehört, jetzt gerade nicht in Wien. Und hat unter anderem das Accessibility-Lernspiel Elephant gemacht, was ich persönlich fantastisch finde. Herzlich willkommen. Habe ich irgendwas falsch gesagt? Das ist jetzt keine so große Vorstellung, aber.
Nein, alles sehr treffend. Danke für die Komplimente zu Elephant. Und ja, ich wohne jetzt gerade in Spanien schon seit 1,5 Jahren in Barcelona.
Oh, cool.
Oh, okay. Da müssen wir später noch mal kurz drüber reden. Glaube ich, also aus verschiedenen Gründen. Das machen wir aber im Anschluss, glaube ich. Das passt jetzt aus meiner Sicht gerade nicht in den Podcast. Jetzt habe ich natürlich, sage ich hier Sachen, die, das werdet ihr total
Und wir reden nachher über Dinge, aber ihr dürft nicht zuhören.
wann und wie hast du denn entschieden, dich mit Barrierefreiheit zu beschäftigen? Wie ist das denn passiert?
Also Barrierefreiheit generell, dazu bin ich eigentlich erst im Studium gekommen. Ich habe nämlich Web Development studiert. Davor habe ich noch eher so mehr WordPress-Seiten programmiert und war dann so, okay, na, jetzt will ich es mal wirklich lernen und habe mein Studium begonnen. Und dann hatten wir im dritten Semester Bachelor eine Gastvorlesung von Manuel Matusovic, eine Einheit über Barrierefreiheit. Und die hat mich damals so geflasht, wo ich dachte, wow, echt krass, was man alles machen kann, wie einfach man Sachen machen kann auch und wie viel ich falsch gelernt habe in 3 Semestern. Und das hat mich dann irgendwie so motiviert und fasziniert, dass ich seitdem auf der Barrierefreiheit picken geblieben bin sozusagen.
Das ist abgefahren und interessant, dass du es sagst. Du hast so viel falsch gelernt, weil ich kann das aus meinem Informatikstudium absolut bestätigen und auch aus der Berufsschule, also überall da, wo jemand versucht hat, mir HTML beizubringen, sage ich jetzt mal so, also es ging eigentlich meistens um HTML, habe ich immer veralteten Quatsch gelernt. Es ist wirklich erstaunlich, wie schlecht zumindest zu meiner Zeit und an den Bildungseinrichtungen, wo ich war, die Grundausbildung war oder so der Standard. Ich habe das nie verstanden.
Und Accessibility war ja meistens auch überhaupt gar kein Thema, ne? Also man hat schon die Semantik einfach falsch gelernt und die wären schon hilfreich gewesen, um Dinge gleich auch accessible zu machen, aber Accessibility war da ja auch nie ein Thema.
Ja, aber wirklich, also, ich hatte auch mal eine Vorlesung, also die habe ich gehalten vor, ich glaube, 3, 4 Jahren auch Bachelorstudierenden. Und die haben mich dann mit ganz großen Augen angeschaut. Und dann kam eine Frage aus der Menge, die war so, ja, aber warum kann ich jetzt nicht für alles ein Diff benutzen? Ist das jetzt wirklich so falsch? Und dann dachte ich mir so, okay, hat mich schon überrascht.
Naja, da fällt mir das gutes Argument einfach ein. Man kann natürlich ein Buch schreiben mit 2 verschiedenen Wörtern. Das geht, aber ist das dann irgendwie eine gute Geschichte? Ich weiß nicht. aber du hast gerade gesagt, Webdevelopment studiert. Das hätte ich mir ja total gewünscht, dass es das bei uns gibt. Was war das für ein Studiengang und wo hast du das studiert?
Das habe ich in Salzburg studiert, auf der Fachhochschule. Der genaue Studiengang heißt eigentlich Multimedia Technology und man kann sich dann entscheiden zwischen Game Development und Web Development. Da gibt es einen Bachelor und auch einen aufbauenden Master dann.
Das ist ja cool. Also das hätte ich mir echt gerne gewünscht, als ich irgendwie an der Uni war, weil ich habe dann relativ schnell mein Informatikstudium wieder abgebrochen, weil das dann extrem technisch war und habe ich dann gemerkt, nee, ich bin irgendwie so auf Web habe ich vorher schon gemacht, irgendwie so für mich und ich habe mich so ein bisschen mehr in der Gestaltung zu Hause gefühlt und dafür gab es damals irgendwie fast, also gab es nichts an der Hochschule, meiner Meinung nach. Ich habe damals mit dem Studiengang Digitale Medien schon das, was am ehesten danach klang, irgendwie studiert, aber es war dann doch eigentlich Informatik. Und ich hätte total gerne irgendwie sowas was gemacht, was so klingt. Ich weiß natürlich nicht genau, was jetzt drin steckte bei dir, aber es klingt viel eher nach dem, was ich gern gemacht hätte früher.
Wann war das, als du das gemacht hast, das Studium?
Also ich habe 2017 zu studieren begonnen.
Okay. Vielleicht waren wir einfach zu früh dran, Moritz. Ich glaube, es gibt inzwischen echt viel mehr. Und als wir das
Aber auch
gemacht haben,
Österreich, ich habe keine Ahnung, ob
ja,
es in
kann
Deutschland
natürlich
auch
auch
sowas
sein, ja.
gibt. Ja, also.
Ja, aber selbst in Österreich war es eben nicht so verbreitet. Also ich hätte halt in Wien bleiben können und auf eine Privatuni gehen. Und dann war ich so, okay, doch eher die FH, ist ein bisschen billiger, aber halt Umzug nach Salzburg. Aber ich wollte eben auch auf keinen Fall nur Informatik studieren, weil ich dachte, das ist dann doch nicht das, was ich will, wirklich Web.
Ja, cool. Also ich beneide dich darum. Ich meine, wir haben es ja trotzdem zu irgendwas gebracht. Immerhin haben wir einen Podcast, in dem, wo wir selten Feedback kriegen, dass alles falsch ist. Und von daher ist dann
Das ist
vielleicht
schon mal
auch
gut.
ganz okay. genau, und du hast jetzt zu Accessibility Overlays geforscht. Das konnte man auch an der einen oder anderen Stelle auch schon von dir hören. Und deswegen haben wir dich auch hier eingeladen. Und meine Frage jetzt mal an dich. Wie würdest du jetzt einem Laien erklären, was Accessibility Overlays sind und was sie für Ziele verfolgen?
Also ich würde sagen, ein Accessibility Overlay ist eine spezielle Software, die das Ziel hat, eine Website für Menschen mit Beeinträchtigungen barrierefrei zu machen. Ganz knapp und kurz aufs Wesentliche heruntergebrochen.
Okay, ja, das klingt ja schon mal, das finde ich eine ziemlich präzise Definition, kann ich nur so unterschreiben. Es wäre jetzt auch mein, also weiß nicht, ob ich es jetzt so schön hätte sagen können, aber in die Richtung wäre ich jetzt auch gegangen. Wobei du dich ja damit definitiv besser auskennst mittlerweile als ich. Ich da nur so ein bisschen an der Oberfläche mal gekratzt habe und so gemerkt habe, wie so die gängige Meinung dazu ist in der Szene. Und wie funktionieren Accessibility Overlays technisch oder wie versuchen sie zu funktionieren? Ich sag's mal bewusst so ein bisschen wolkig. Was sind denn so, was für Technologien werden da verwendet?
Also grundlegend funktioniert das Ganze so, dass WebseitenbesitzerInnen das Overlay auf ihrer Webseite integrieren können mit nur einer einzigen Zeile JavaScript-Code. Und sobald dieser JavaScript-Code integriert ist, erscheint auf der Webseite meistens so ein Floating-Action-Button irgendwo in irgendeiner Ecke. Und über den kann man dann ein Widget öffnen, in dem man dann verschiedene Sachen einstellen kann, wie eben zum Beispiel Schriftgröße verändern, Farbkontraste, man kann sich was vorlesen lassen und so weiter. Gleichzeitig haben die WebseitenbesitzerInnen aber auch Zugriff zu so einem Admin-Dashboard, wo man nochmal mehr Sachen einstellen kann, zum Beispiel Alttexte schreiben oder PDFs überprüfen lassen und so weiter. Und viele der Overlays benutzen natürlich jetzt neuerdings auch AI, die halt dann versucht, automatisch den Code zu scannen, Fehler zu finden und auch automatisch zu beheben.
Oha,
Ich werfe mal
okay.
als jemand, der sich damit noch gar nicht so wirklich befasst hat und es nur mal so ab und zu gesehen hat, so in den Raum, ohne viel vorwegzunehmen. Klingt voll cool. Schön, dass sich da jemand Gedanken drüber gemacht hat, aber es klingt auch zu schön, um wahr zu sein. Das ist so mein erster Eindruck. Mal gucken, was sich im Laufe des Gesprächs ergibt,
Ich
ob sich das
würde
bestätigt.
gerne noch ein Beispiel geben, weil es mir gerade eingefallen ist. Wir kommen ja aus Karlsruhe. Ich bin jetzt nicht so der größte Fußballfan, aber auf der Seite vom Karlsruher SC, ksc.de, da befindet sich eben ein solches Overlay. Da findet ihr rechts, in der Mitte, rechts mittig, ist so ein Accessibility, genauso wie du es gerade gesagt hast. Da ist
Männchen.
so ein Fixed-Männchen-Button, auf den kann man klicken und dann geht so ein Fanstalle auf, wie man hier sagt, und dann kann man da bestimmte Sachen einstellen.
Das ist schön, das funktioniert bei mir schon mal gleich nicht. Ich klicke
Aber
drauf und nichts
manchmal,
passiert.
ja, interessant, also manchmal passiert es, dass so Overlays schon mal gar nicht geladen werden, wenn man irgendwie einen Adblocker installiert hat. Das ist mir während des Studios sehr oft passiert. Und je nach Browser-Konfiguration kann es da auch manchmal zu Schwierigkeiten kommen.
Und du hast ja jetzt dazu geforscht. Was waren denn die Fragestellungen, die du dir, also die Fragen, die du dir gestellt hast bei deiner Forschung? Weil ich meine, jetzt zu Accessibility Overlays könnte man ja jetzt alles Mögliche forschen. Ich denke da, also die Möglichkeiten sind unendlich, aber was waren denn deine Fragestellungen in deiner Forschung?
Ja, ich habe versucht, das Ganze auf ein paar Themen herunterzubrechen. Einerseits habe ich mir die Usability und User Experience angeschaut von Menschen mit dauerhafter Sehbeeinträchtigung. Wenn die eben auf Webseiten navigieren, wie ist das dann für die so? Dann habe ich mir aber noch angeschaut, wie ist das Ganze in Bezug auf die Web Content Accessibility Guidelines? Schafft man es, die Kriterien zu erfüllen, wenn man eben so ein Overlay installiert? Und dann habe ich auch noch geschaut, was ist eigentlich die generelle Wahrnehmung von dem Ganzen bei Menschen mit Beeinträchtigungen? Weil wir jetzt als BarrierefreiheitsexpertInnen da doch auch sehr stark starke Meinungen haben. Aber mich hat dann interessiert, kommt das bei der Gruppe, für die das konzipiert ist, auch eigentlich an oder wie sehen die das so? Das waren so die drei Fragestellungen.
Also ich finde es fantastisch, dass du die Forschung gemacht hast, weil ich kenne auch diesen Tenor so aus der Barrierefreiheitsszene, sage ich mal. Das ist alles böse, aber ich muss sagen, ich habe selbst mir nie jetzt in der Tiefe ein Bild davon gemacht. Ich habe die Argumente verstanden, die genannt wurden, aber ich habe selbst nie jetzt das überprüft, ob das jetzt stimmt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass jemand jetzt wirklich das mal akademisch-wissenschaftlich sich angeschaut hat, weil man daraus ja dann auf jeden Fall wäre etwas, wo ich mich jetzt blind drauf verlassen würde. Ich kenne sogar die Person, die daran geforscht hat. Das ist noch umso besser, also umso glaubwürdiger. Finde ich sehr gut, dass man mal mit dem Ansatz rangegangen ist. Ich meine, die Leute, die sich damit auskennen, die kennen ja vielleicht auch die Seite overlayfactsheet.com, ist es, glaube ich, wo sehr viele Menschen unterschrieben haben, dass das alles böse und Teufelszeug ist. Ich muss sagen, ich habe mich da auch eingetragen, weil ich wollte das ein bisschen unterstreichen, weil natürlich, wenn man in einer großen Firma arbeitet, wo man wird relativ regelmäßig gefragt, ich habe da hier dieses Skript hier, das kostet 27 Euro im Monat, damit können wir doch alle Probleme jetzt lösen, oder? Und dann sage ich so, vielleicht ist es so einfach nicht ganz, lass uns mal ein Meeting machen, so in die Richtung. Aber vielleicht ist es ja auch der Heilsbringer. Darüber können wir jetzt ja mal sprechen. Was hat denn deine Forschung denn ergeben?
Also im Prinzip, wenn man die ganzen Ergebnisse, die ich habe, zusammenfasst in einem, dann habe ich Accessibility Overlays, so wie sie aktuell sind, als Disability Dongle klassifiziert. Und das ist ein schöner Begriff, der eigentlich von Liz Jackson ist. Und der beschreibt ein Ergebnis, bei dem Designs oder Technologien für Menschen mit Beeinträchtigungen gemacht werden, Aufmerksamkeit bekommen von der breiten Masse und gelobt werden, obwohl Menschen mit Beeinträchtigungen selber eigentlich starke Bedenken haben. Und das ist jetzt der Begriff, den ich benutzen würde, um Overlays zu beschreiben.
Okay, aber was meinst du damit dann genau? Also ich kann mir vielleicht grob was darunter vorstellen, aber
Ich kann ja mal ein bisschen auf die genauen Ergebnisse eingehen, die ich so gefunden habe. Also zum Beispiel, wenn wir das Ganze jetzt technisch anschauen, eben wie schaut das aus mit den Web Content Accessibility Guidelines? Nach dem Aktivieren, also nach dem Installieren der verschiedenen Overlays, hat sich nicht wirklich was gebessert. Also ich habe initial eine nicht barrierefreie Webseite, die öffentlich verfügbar war, einfach geklont. Die hatte nach meinem Testing 26 Prüfschritte der WCAG, die fehlerhaft waren. Und nach dem Installieren der verschiedenen Overlays konnten in Summe nur zwei Prüfschritte behoben werden. Wobei bei einem bestimmten Overlay dann sogar noch mehr Prüfschritte wieder fehlerhaft waren. Hier war es jetzt aber nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich benutze diesen Overlay-Button und stelle mir Sachen ein, sondern es war wirklich nur bezogen auf, was machen die Overlays automatisch im Hintergrund mit ihrer automatisierten Fehlerbehebung. Aber das hat zum Beispiel schon mal nicht funktioniert. Und wie ich dann die Leute auf die Seite losgelassen habe und ihnen Aufgaben gegeben habe zum Lösen, da habe ich dann versucht, eben die Usability zu erfassen. Also wie effektiv und effizient und zufriedenstellend können sie die Ziele erreichen, die Aufgaben lösen. Und halt die User Experience, also wie fühlen sie sich dabei, was für Überlegungen haben sie und Empfindungen. Und das kann man halt messen. Und da war beide nicht im akzeptablen Bereich. Und es ist halt so gewesen, dass umso mehr die NutzerInnen mit dem Overlay interagiert haben, umso schlechter ist die Usability und auch die User Experience geworden. Was halt nicht unbedingt das ist, was wir eigentlich haben wollen.
Und was haben die Leute selbst gesagt? Haben die das auch als so empfunden, dass es irgendwie besser oder schlechter geworden ist? Oder gab es da irgendwie eine Diskrepanz?
Ja, das war ganz spannend. Also während dem Testing selber, also während sie die Aufgaben gelöst haben und dann immer so ein bisschen Feedback auf die Aufgaben gegeben haben, da war es eigentlich sehr negativ. Da waren sie meistens sehr überfordert, verwirrt, haben sich aufgeregt, dass es inkonsistent ist, dass sie nicht verstehen, was das soll. Es war einfach auch teilweise sehr anstrengend. Also manche haben auch wirklich abbrechen müssen, weil sie gesagt haben, es ist jetzt auch körperlich zu anstrengend für sie. Und dann, nachdem aber dieser Testing-Teil dedizierte Interaktion mit den Overlays vorbei war und so der abschließende Fragebogen war und wie sie zukünftig gerne navigieren würden, da waren die Meinungen eigentlich sehr positiv und die Leute waren so, ah, na, Overlays sind schon was Tolles und das kann ich mir schon vorstellen, was eigentlich nicht wirklich einen Sinn ergibt, wenn ja sie sich vorher beschweren und auch die gemessenen Werte schlecht sind und sie dann aber gut drüber reden. Da war ich auch erstmal ein bisschen überrascht. Aber ich habe das Ganze dann halt so erklären können, dass einerseits natürlich ein bisschen Positive Response Bias immer mit reinfließt, weil wir waren halt so im Einzelgespräch, wir haben teilweise 3 Stunden lang telefoniert, da hat man doch auch dann irgendwie ein bisschen eine Beziehung zueinander und dann wollen sie halt sehr positive Antworten geben, gerade weil ich ja was untersuche, sie sagen das, was ich vielleicht hören will oder was sie denken, was ich hören will. Also das fließt natürlich mit rein, aber zusätzlich ist es halt auch einfach, sie wollen Zugang haben. Zugang zu Webseiten, zu Informationen, was sie halt aktuell nicht haben. Und dieser Wunsch nach Zugang ist halt so groß, auch wenn man in andere Forschungsarbeiten schaut, dass ich mir das jetzt so erklären würde, dass sie einfach hoffen, okay, wenn da irgendein Grashalm ist, den ich greifen kann in der Hoffnung auf mehr Access, dann klamme ich mich an den. Auch wenn es vielleicht gerade aktuell alles dagegen spricht.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass du mit denen telefoniert hast. Das jetzt interessiert mich, wie war denn so generell der Testaufbau sozusagen? Also ich wusste jetzt bislang gar nichts darüber, wie das genau abgelaufen ist. Kannst du das mal irgendwie kurz erläutern?
Mhm. Genau, also es waren eben immer Einzelgespräche. Wir haben uns auf Zoom getroffen. Es waren ja auch nicht alle Teilnehmenden wirklich blind, also wirklich nur einfach eine starke Sehbeeinträchtigung. Das heißt, teilweise war auch die Kamera einfach noch an. Und dann war das Ganze eigentlich so, dass ich eben einmal die nicht barrierefreie Webseite hatte, ohne Overlay, und dann jeweils eine Kopie mit jeweils einem Overlay drauf, also insgesamt 4 Webseiten. Die habe ich dann in zufälliger Reihenfolge immer den Leuten gegeben. Und dann gab es immer verschiedene Aufgaben, die sie auf der Website lösen müssen, immer dieselben. Und danach haben sie Fragebogen ausgefüllt und ich habe mir halt einfach angeschaut, wie navigieren sie, haben mir Notizen gemacht, um so ein bisschen zu schauen, bleiben sie wo hängen. Dann haben sie ihre Gedanken mit mir geteilt und so weiter. Und am Schluss gab es noch einen abschließenden Fragebogen. Und das war teilweise ganz spannend, weil die Leute, die wussten ja auch nicht, dass eine Seite jetzt gar kein Overlay hat. Also viele sind davon ausgegangen, dass wirklich überall ein Overlay ist, haben das gar nicht bemerkt. Und das ist nämlich auch ein spannendes Finding, dass ich glaube, es waren 35-36% haben nie ein Overlay entdeckt während der ganzen Studie. Also die haben auch gesagt, sie wissen nicht, was das jetzt sein soll, wie sie das erkennen. Teilweise haben sie den Button sogar gefunden, aber nicht verstanden, was das ist und haben sich nicht getraut, drauf zu klicken. Und das fand ich auch sehr spannend, dass bei dieser Technologie, die halt für sie entwickelt ist, dass die gar nicht ankommt. Und ja, soll, glaube ich, eigentlich nicht so sein.
Es würde mich nicht wundern, ich habe schon bei verschiedenen UX-Tests teilgenommen war immer wieder erstaunt darüber, wenn irgendwie etwas durch Icons symbolisiert wurde, dass es dann doch einen Großteil Menschen gab, die einfach gar nicht verstanden haben, was so ein Icon soll. Also zu einer Zeit, als man schon dachte, ja, das Hamburger-Icon, das ist irgendwie etabliert, jeder weiß, was es tut, haben irgendwie 40% oder so überhaupt gar nicht, wären nie auf die Idee gekommen, da drauf zu klicken, um dann eine Navigation zu öffnen. Also gerade im Desktop-Umfeld, wenn man da einen Hamburger, das ist jetzt schon wieder einige Jahre her, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so wäre, aber das ist immer wieder erstaunlich, wenn man dann die Tests wirklich macht, was man da für Ergebnisse bekommt, es ist manchmal so, ich würde sogar sagen, ein bisschen frustrierend, weil man denkt, man hat sich so was Tolles ausgedacht und am Ende finden die Leute nicht mal den ersten Knopf, den sie drücken sollen, den man sich irgendwie ausgedacht hat.
Aber es ist doch, also das ist doch gut, dass es solche Tests dann gibt, ne? Weil wenn du jetzt jemandem in der Führungsebene das sagst, als erfahrener Entwickler, erfahrene Entwicklerin, so, das verstehen doch die Leute nicht, dann kommt wahrscheinlich, ja, natürlich, das kennt doch jeder, es gibt's doch jetzt überall so. Ne? Aber wenn du halt wirklich sagen kannst, hey, wir haben hier 20 Leute eingeladen und 15 haben überhaupt nicht da drauf geklickt, weil sie es nicht verstanden haben, dann hast du halt wirklich, ne, das schwarz auf weiß.
Also bei meinem Arbeitgeber gibt es ja ein Testlabor, oder ich weiß wahrscheinlich sogar nicht nur eins, wo man dann auch bei den Tests zuschauen kann. Also in so einem Nebenraum wird dann quasi der Test und das, was die Teilnehmenden sagen und auch das Eye-Tracking live gestreamt, sodass man da zugucken kann. Und also ich kann euch nur sagen, also sowas braucht man gar nicht. Aber das ist total cool, wenn man sich das leisten kann, sowas zu machen. Also und dann noch jemanden, der genau auch weiß, wie man so Tests macht und das sehr gut moderiert und so. Aber ich sage immer, irgendein UX-Test ist mit echten Menschen ist besser als gar keiner. Egal, wie man es macht. Und ich mache das manchmal mittlerweile einfach so, ich schicke jemandem was und sage, lass uns einfach mal einen Videocall machen. Hier ist der Link. Teil einfach mal den Bildschirm mit mir und denk mal laut, während ich dir jetzt sage, jetzt klick, mach mal das. Also gar nicht klick da, sondern ist ja besser, die Aufgaben so ein bisschen wolkiger zu geben. Sonst wissen die Leute ja schon, was sie tun sollen. Man will ja wissen, wie sie sich zurechtfinden. Und unbedingt Tests machen, immer. Aber und auch nicht so an den eigenen Lösungen hängen, weil das kann ganz schön frustrierend sein, wenn man dann zum Beispiel merkt, dass der Hamburger-Button gar nicht gefunden wird. Die Leute suchen sich zu Tode nach der Navigation beispielsweise.
Und halt wirklich auch die komplette Zielgruppe versuchen abzubilden. Ne? Also wenn die erwartete Zielgruppe halt auch ältere Leute beinhalten kann, dann sollte man vor allem gerade die auch mit einbeziehen, weil die halt Sachen eher nicht finden, weil sie eben halt nicht so Digital Native sind und es gewohnt sind. Aber halt vielleicht auch die ganz Jungen, die auch wieder anders denken als wir so im Mittelfeld, sage ich mal. Ne? Also das ist wichtig, dass man da möglichst breit streut, auch wie natürlich auch bei wissenschaftlichen Untersuchungen versucht man ja auch immer möglichst die breite Masse zu erwischen. Ne?
Ja, total. Und ich habe auch als Empfehlung aus meiner Studie heraus, dass man wirklich Menschen mehr mit einbeziehen sollte, weil bei einigen Fehlern, die ich da gefunden habe, kann man sich wirklich denken, okay, das hat wohl wirklich nie wer überprüft, weil das sind so klare Ergebnisse, was nicht funktioniert, das kann nie wer überprüft haben. Also schon ganz spannend.
Das ist schon traurig, ne? Wenn man sowas anbietet, so mit dem Versprechen, so das ist die Lösung schlechthin und man hat es nie irgendwie validiert, dass es das tatsächlich ist.
Tja. Echt schwierig. Ja, ich war ja dann auch im Gespräch ich habe dann noch ein paar ExpertInnen Interviews gemacht, um so ein bisschen mehr Kontext noch zu haben, weil ja auch die Studienlage sehr gering ist zu dem Thema. Und ich habe mit zwei Accessibility Consultants gesprochen und mit zwei Accessibility Overlay Firmenvertretern. Und das war auch ganz spannend, weil von der Firma aus wurde mir gesagt, na, es ist so toll, dass du die Forschung machst, weil Forschung ist teuer und das können wir uns alle nicht leisten. Was ein bisschen zu hinterfragen ist bei den Millionen an Euro an Funding, die ganzen Firmen bekommen. Und die Consultants haben dann halt gesagt, naja, es wirft halt so ein bisschen die Frage auf, für wen ist das wirklich gemacht? Also wenn ich sage, ich mache es für diese Zielgruppe, ich teste nie mit dieser Zielgruppe und es funktioniert nicht für diese Zielgruppe, vielleicht richtet sich das dann doch eher an die WebseitenbesitzerInnen, die das kaufen sollen. Mhm. Weil das Geld in Marketing investiert wird, anstatt in eben Forschung.
Vielleicht nochmal zurück zu den Probanden ganz kurz, weil du es vorhin angeschnitten hast, die haben einen Abschlussfragebogen und sowas gekriegt. Was wussten die denn, bevor sie den Test gemacht haben, darüber, was getestet wird? Wussten die, dass es um Accessibility Overlays geht? Oder was wussten die vorher?
Ja, das wussten sie. Ich war zu einem Teil Transparenz verpflichtet, auch von der Uni aus. Aber im Prinzip war einfach nur der Aufruf, hey, wer möchte bei der Studie mitmachen? Ich suche Leute, die internetaffin sind, regelmäßig Computer benutzen, das Web benutzen und da mitmachen möchten. Und zu Beginn habe ich sie dann gefragt, ob sie schon wissen, was ein Accessibility Overlay ist. Wenn sie gesagt haben, ja, habe ich mal gefragt, okay, was verstehst du drunter? Um zu schauen, ob es auch wirklich das ist, was es ist. Und sonst haben alle dieselbe kurze Erklärung bekommen, was denn so ein Overlay ist, in so einem Absatz an Text. Und dann sind wir direkt hineingestartet. Und die meisten wussten auch wirklich nicht, was ein Overlay ist. und haben einfach aus Interesse an der Studie teilgenommen.
Okay, ja, von daher wussten sie dann was, aber sie wussten eigentlich trotzdem nichts.
Genau.
Du hast jetzt vorhin gesagt, da gab es vielleicht so einen Disconnect zwischen dem, was die Leute gesagt haben und wie die Ergebnisse aussahen. Gab es sonst noch was, was dich überrascht hat an den Ergebnissen?
Ich glaube, das war eigentlich eh die größte Überraschung eigentlich, dass da dieser Disconnect eben da war. Weil sonst war doch alles eigentlich sehr straightforward, sehr klar in den Ergebnissen zu finden. Also sonst eigentlich nichts.
Okay. Naja, muss ja auch nicht. Ist ja auch schön, wenn ein bisschen das bestätigt wird, was man die These, die man vielleicht aufgestellt hat.
Das stimmt, ja. Also ich meine, vielleicht war es noch was ein zweites Ding, was mich vielleicht ein bisschen überrascht hat, war, dass die Leute nicht wissen, was ein Overlay ist. Jetzt nicht nur, dass sie es gar nicht erkannt haben, sondern dass sie auch initial nicht wussten, was es ist, teilweise nach der Studie noch nicht wussten, was es ist, wenn sie es eben nie gefunden haben, weil ich das dann doch spannend fand, dass wir so viel drüber reden in den Barrierefreiheitskreisen, aber dann doch irgendwie so in einer Bubble sind und es gar nicht eben ankommt bei den Leuten. Das fand ich schon sehr, sehr überraschend.
Du hast vorhin gesagt, dass dass bei einem Overlay mindestens sogar Werte WCAG, weitere Richtlinien verletzt wurden. Kannst du sagen, welche das waren? Was ist da schlechter geworden tatsächlich?
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche es waren, aber ich weiß, dass es zurückzuführen war auf extreme Benutzung von ARIA, weil quasi überall einfach ARIA benutzt worden ist. Mhm. Es gab 100.000 Überschriften auf der Seite. Es sind ganz komische Sachen passiert. Also es gab zum Beispiel, das Menü waren jetzt nicht sichtbare Menüpunkte, sondern so ein Button. Und wenn man den klickt, dann slidet so ein Menü hinein, wo dann die Menüpunkte stehen, was so da die halbe Seite verdeckt. Und dann war das so, dass das Overlay gesagt hat, okay, dieses hineingeslidete Menü, das ist eigentlich ein Pop-up und das sollte man nach 10 Sekunden automatisch schließen. Wenn man jetzt mit dem Screenreader navigiert hat, hat man genau 10 Sekunden gehabt, um da drin zu sein und dann wurde der Fokus einfach irgendwo hin verschoben. Teilweise auch unterschiedlich, je nach NutzerIn. Und die Leute waren natürlich komplett verwirrt, was gerade passiert ist und wo sie jetzt sind und haben eigentlich nicht navigieren können.
Okay. Wow.
Ja, dass halt, wenn man irgendwelche Annahmen über irgendwas trifft und sagt, dann wird das wohl so und so funktionieren müssen.
So, jetzt möchten EntwicklerInnen oder Unternehmen sich ernsthaft mit Barrierefreiheit auseinandersetzen und nicht vielleicht einfach nur ein JavaScript auf ihrer Seite einbinden. Was würdest du sagen, wie sollen die rangehen aus deiner Sicht?
Puh, also das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, wie wir schon gesagt haben, immer mal auch mit NutzerInnen zu testen, um Verständnis dafür zu bekommen, was wirklich gebraucht wird, was wirklich funktioniert. Also wenn man das irgendwie die Chance dazu hat, wäre das auf jeden Fall gut. Dann aktuell wirklich auf Leute zurückgreifen, die Expertise haben im Bereich Webbarrierefreiheit, Agenturen, Freelancer, die sich damit beschäftigen, die vielleicht Zertifizierungen haben, die wirklich tagtäglich damit arbeiten und wissen, was sie tun. Weiterbildung ist auch wichtig, also irgendwie Workshops besuchen, Webinare und so weiter und so viel lernen, wie es geht, weil, wie ich eben schon am Anfang gesagt habe, ich habe auch Sachen falsch gelernt beim Programmieren und es muss halt wirklich, man muss sich ein bisschen umlernen am Anfang und irgendwie, vor allem wenn man schon jahrelang da drinnen ist und es betrifft jetzt auch nicht nur ProgrammiererInnen, es geht ja auch ins Design-Team, es geht in die Ebene, wo irgendwie Chefs sitzen, also es hat so viele Bereiche Barrierefreiheit, da muss man irgendwie wirklich als ganze Firma ansetzen und dahinter sein. Und ja, einfach drüber reden, nicht ignorieren, dass Accessibility existiert. Im Austausch bleiben, man sollte nicht immer nur über reine Funktionalität sprechen, weil dann ist man auch irgendwie in einem Vakuum, es geht nicht immer nur das. Man kann jetzt argumentieren und sagen, aber für die 3 Nutzenden funktioniert es ja, dann passt das, man muss das immer ein bisschen aufwiegen, ein bisschen auch eben an Ethik denken und im Austausch bleiben und schauen, dass man versucht, so viele Menschen wie möglich zu integrieren.
Ja, genau. Menschen integrieren, perfektes Stichwort. Ich würde jetzt noch hinzufügen, dass man, wenn es geht, auch immer Menschen mit Behinderungen mit einbezieht, wenn man die Möglichkeit irgendwie hat. Weil, also das ist immer, ich meine, ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich habe eine minimals, ich weiß nicht gar nicht, ob ich Behinderungen sagen darf. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, so bin ich auf das ganze Thema irgendwann gekommen. Ich habe in ganz, ganz, ganz kleinen Stellen im Web dann auch Einschränkungen, aber ich weiß halt, wie ich drumherum navigiere, das passt dann irgendwie schon. Und ich habe festgestellt, jedes Gespräch, das ich mit einer Person, die eine Behinderung hat oder die Schwierigkeiten hat, irgendwie das Web zu benutzen, führe, eröffnet mir ganz neue Horizonte jedes Mal. Also am besten ist es auch, wenn man die auch selbst mal testen lässt oder mit denen irgendwie Tests durchführt, wie du das jetzt auch gemacht hast in deiner Studie. Jedes Mal lerne ich da was Neues und dann natürlich auch, dass es da auch nicht eine Wahrheit gibt, sondern auch die Vorlieben sind da auch ganz individuell. Ich habe da jetzt schon Argumente gehört für am liebsten so wenig Bilder wie möglich sollten Alternativtext kriegen, damit ich ganz schnell durch den Inhalt und nur die wichtigsten Sachen und so. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, nein, total ausführliche Alternativtexte sind total super, weil dann kann ich mir das Bild super vorstellen. Also so ist das Kontinuum da irgendwie. Und deswegen und
das wäre ja auch tatsächlich was man konfigurierbar machen könnte. Ne? Also indem ich irgendwie ein Attribut mit drauflege, ist das jetzt ein sehr wichtiger Alternativtext oder nicht? Und dann schmeiße ich die raus, gut, wenn eine Option gesetzt wird entsprechend.
Gut, ja. Gut. Sowas wie bei Logs, irgendwie so ein verbos Setting.
Ja, genau.
Sowas von wegen, ja. Sei bitte sehr gesprächig oder halt nicht.
Ja,
ja, warum eigentlich nicht? Ne?
Und nochmal generell zu dem, was du gesagt hast, ja, mit den Leuten sprechen und nicht über die Leute. Ne? Das ist ja das Problem, ja, dass oft so, ja, wir versuchen was mit Accessibility zu machen, aber wir fragen halt auch nicht die Leute, die es betrifft, sondern machen halt auch wieder irgendwas, ne, ob das jetzt Overlays sind oder halt selber man dann anfängt in der Firma irgendwie was rumzubasteln, aber wenn ich das nicht am Schluss auch wieder validiere mit Leuten oder halt direkt nur auf Ressourcen zurückgreife, die entsprechend getestet sind, ich kann ja dann auch auf Frameworks zurückgreifen, die eben entsprechend auf Accessibility getestet sind, dann bringt das am Ende eben halt auch nichts, ne.
Ja, voll. Ich habe da im Zuge der Studie den schönen Begriff gehört, der anscheinend oft benutzt wird, und zwar nichts über uns ohne uns. Mhm. Und die Leute waren wirklich alle richtig glücklich, dass man sie integriert und ihnen zuhört. Und ich habe auch so viel gelernt, einfach so viele Arten, wie man navigieren kann, wusste ich nicht, dass es gibt überhaupt. Und auch eben, wie unterschiedlich die Bedürfnisse sind, wie du das schon gerade gesagt hast. Also es war richtig spannend, kann ich nur empfehlen.
Haben wir noch irgendwas vergessen zu deiner Forschung? Gibt es noch was, wo du sagst, das muss dazu noch erwähnt werden oder noch irgendwie was Interessantes?
Puh, ich glaube nicht. Jeder, der interessiert ist, kann gerne genauer nachlesen. Ich werde nämlich dieses Jahr noch die Studie veröffentlichen.
Ah, sehr schön.
Ich bastel nämlich gerade eine Website, sodass es auch wirklich barrierefrei zu lesen ist, weil so Uni-Vorgaben für PDFs sind jetzt nicht so gerade das Beste im Barrierefreiheitsbereich.
Ja.
Und dann sind das schöne 180 Seiten, so zum Einschlafen ein bisschen.
Ah, sehr cool. Gut. Ja, sag Bescheid.
Ja,
sag
das
Bescheid.
Nehmen wir dann auf jeden Fall gerne in die Shownotes auf. Und apropos Shownotes, ich war nicht ganz untätig, auch wenn ich nicht viel gesprochen habe jetzt dabei.
Ja.
Ich habe, wo du vorhin das Stichwort Disability-Dongle erwähnt hast, habe ich den entsprechenden Artikel, also nicht den ursprünglichen Artikel, weil sie hat es nochmal geupdatet von Liz Jackson, den man sich auch vorlesen lassen kann, praktischerweise, zu diesem Thema Disability Dongle habe ich nochmal hinzugefügt und auch einen Artikel von Raoul Krauthausen, kennt man vielleicht auch,
ja.
Selber körperlich behindert und ja, eben aktiv dabei auch aufmerksam zu machen auf die Probleme und auf Inklusion und Barrierefreiheit. Und da habe ich auch noch einen Artikel von ihm auch zu diesem Stichwort noch mit reingehängt. Werde ich mir auf jeden Fall im Nachgang selber mal durchlesen.
Ja, Raoul Krauthausen, fantastischer Typ. Hat auch unter anderem wheelmap.org ins Leben gerufen, was ich immer mal wieder weiterempfehle und wo sich die Leute darüber freuen, dass es sowas gibt. Das ist eine Karte, wo die Rollstuhlzugänglichkeit für alle möglichen Orte hinterlegt wird. Ziemlich cool. Basiert cool. Auf OpenStreetMaps, ziemlich coole Sache. Genau, so. Ich hatte dich das schon mal gefragt, aber ich will das noch mal jetzt machen, weil ich einfach auf der Suche nach Inspiration noch bin. Wenn wir jetzt mit dem Thema fertig sind, Gibt es eine Accessibility-Konferenz, wo du sagen würdest, da kann man mal hingehen? So, da kann man mal ein bisschen was über das Thema lernen. Du warst ja jetzt schon auf ein paar. Ich war bisher nur auf welchen, die das Thema so streifen, aber noch nie einer, die spezialisiert ist. Aber ich würde gerne mal.
Finde ich ein bisschen schwierig. Also ich war jetzt auf vielen Konferenzen. Aber für mich, die jetzt schon so im Thema Barrierefreiheit drinnen ist, war es doch noch sehr oberflächlich. Also ich glaube, das wären dann eher Konferenzen für Leute, die sagen, ah, mich kitzelt es jetzt, ich will mehr über Barrierefreiheit lernen, dann ist das genau richtig. Am meisten, glaube ich, nehme ich immer noch mit von der AxeCon, die ja da online ist, weil da gibt es einfach so viele Vorträge. Da ist es dann schon nochmal sehr viel spezialisierter.
Und die ist auch üblicherweise, die ist auch kostenlos, glaube ich, ne?
Genau, ja, ja genau.
Die ist von DQ, von den Herstellern von X. Genau, was mir noch einfällt, also ich bin auf der Suche, vielleicht auch falls jemand jetzt zuhört und sagt, hey, da gibt's voll die gute Konferenz, da musst du unbedingt hin. Mir geht's um Vor-Ort-Konferenzen tatsächlich, also was, wo ich hinfahren kann und mit der Community in Austausch treten kann. Was es noch an Online-Konferenzen gibt, ist noch die Inclusive Design 24.
Die ist auch super.
24 Stunden Talks, das ist auch echt gut und da gibt es viele, viele, viele gute Sachen und dies weiß ich nicht, einmal im Jahr oder so. Gibt es aber auch die ganzen Videos auf YouTube, kann ich auch nur sehr empfehlen. Aber falls noch jemand irgendwie eine Idee hat für eine Accessibility-Konferenz oder eine, die zumindest so richtig in die Richtung zeigt, es muss jetzt gar nicht unbedingt eine Spezialkonferenz sein, sondern eine, die aber schon so ein bisschen oder einen Track hat dafür oder so, dann bitte gern mal Bescheid sagen. Bitte keine Konferenzen von Heise oder so empfehlen. Ich weiß, warum ich das gesagt habe. Ich sag's mal so. genau. Und wenn ihr euch nicht auf Accessibility Overlays verlassen wollt, dann kann man, glaube ich, auch dich oder deine Firma buchen, oder?
Ja, genau.
Oder auch mich. Ich mache sowas auch Freelance jetzt mittlerweile so ein bisschen. Also wenn ihr mal Leute haben wollt, die ein bisschen da genauer drauf gucken und jetzt nicht nur einfach eine Zeile JavaScript in eure Webseite einbauen, sondern sich das Thema mal ein bisschen tiefer angucken, dann könnt ihr euch gerne melden. Ich mache euch jetzt noch ein bisschen Angst. Der European Accessibility Act kommt nächstes Jahr. Falls ihr Kunden in der EU habt, dann seid ihr ab irgendwann, ich glaube Ende Juni nächstes Jahr, sobald eure Webseite einen Kaufen-Button hat, allerspätestens dazu verpflichtet, dass das barrierefrei ist. Und falls ihr dabei Hilfe braucht, dann meldet euch. Bei der Daniela oder bei mir. Und bei den anderen braucht ihr euch nicht melden.
Bei mir bitte nicht, ich habe davon keine Ahnung.
Ihr dürft euch auch gern bei Manuel melden und bei vielen, vielen anderen BarrierefreiheitsexpertInnen. Genau, also ich glaube, es gibt noch sehr viel zu tun und es ist wichtig, dass es getan wird.
Auf jeden Fall.
Okay, dann haben wir, glaube ich, das Thema ist, sind wir durch, oder? Und wenn uns jetzt, ja, nicken in der Runde, alles klar, dann könnten wir den nächsten Jingle vielleicht
Kriegen wir hin.
Kriegen wir hin? Sehr gut.
Das Geil sein. Geil.
So, ich habe heute zwei Geilteile. Ein technisches, das tatsächlich auch mit Barrierefreiheit zu tun hat, und ein überhaupt nicht technisches, noch ein Musikgeilteil. Und zwar, dass das Barrierefreiheitsgeilteil ist, ich glaube, das Tool gibt es schon relativ lange, aber ich habe es jetzt zum ersten Mal benutzt und finde es richtig toll. Und zwar, ich glaube, Pally wird es ausgesprochen, also P-A-11-Y auf pally.org. Was das tut, ist, dass es gibt verschiedene, das bietet verschiedene Tools an. Es gibt zum Beispiel einfach nur Pally, das ist ein Command-Line-Interface, das in einem Chrome Headless Seite lädt und dann ich glaube, unter anderem mit X durchcheckt auf automatisch findbare Barrierefreiheitsprobleme. was ich jetzt aber für mich aufgesetzt habe, was ich richtig super finde, ist das Pally Dashboard. da habe ich dann quasi einen kleinen Webservice, wo ich verschiedene Webseiten eintragen kann, die dann auch ich mit einem Cronjob regelmäßig testen lassen kann und auch so einen schönen kleinen Graph krieg. Also ich kann mir quasi von mir aus alle halbe Stunde oder halt jeden Tag einmal oder so, kann ich das automatisch abrufen lassen, eine beliebig lange Liste von Webseiten, und dann sehe ich sogar, wie sich der Score entwickelt hat, und kriege dann noch eine Liste und kann irgendwie Export machen für CSV-Dateien oder keine Ahnung, JSON mit den Problemen. Ich habe jetzt, bin gerade noch dran zu überlegen, wie ich das wirklich hosten kann, dass das auf einem Server läuft von alleine. Ich meine, es braucht irgendwie eine MongoDB, und dann letzten Endes ist es, glaube ich, ein Node-Server, der da läuft. Mhm. Also es würde theoretisch gehen bei Uberspace oder so. Muss ich mal nur noch gucken. Es gibt auch jemanden, der das mal in Docker gepackt hat. Also bei mir direkt auf dem Rechner laufen lassen, das habe ich schon hingekriegt. Ist fantastisch. Vor allem, weil man da so den Verlauf sehen kann. Man kann auch sehen, wenn jetzt ein schlechtes neues Release rausgekommen ist, dann siehst du den Balken irgendwie hochgehen und siehst, okay, gut, ihr habt neu ausgerollt, gell? Ich hatte sowas schon mal quasi von selbst, von Hand zusammengebaut, indem ich einen Lighthouse-Docker-Container habe laufen lassen, der dann in Grafana-Dashboard reported hat. Aber eigentlich ist alles viel zu kompliziert, wenn man das alles in so einem kleinen Tool für sich haben kann, wo im Prinzip diese ganze Funktionalität, die man haben will, schon mit drin ist. Also man kann sogar auch sagen, bevor der Test losläuft, bitte diesen Button klicken. Also wenn man jetzt das Accessibility-Overlay wegklicken will, bevor der Test losgeht oder sowas. Oder warte eine gewisse Zeit oder so. Es gibt diverse Sachen, die man noch ausführen kann, dann auf der Seite. Oder wenn man einen bestimmten State herstellen will und sagen will, hey, klick erst da und dann da und ich möchte einen bestimmten State auf der Seite testen, auch das geht. Also finde ich ein fantastisches Tool, kostet nichts, Open Source, gibt es bei GitHub.
Es gibt das Ganze auch als für CI, also Continuous Integration. Also du kannst nicht nur gucken, oh, im Dashboard sehe ich jetzt, das letzte Release hat alles kaputt gemacht, sondern theoretisch könntest du das sogar schon abfangen, bevor es passiert.
Genau. Das ist natürlich das Allerbeste, wenn man es direkt in den Prozess mit reinpackt. Ich bin noch an der Stelle, wo mir das Dashboard ganz gut helfen würde, ich sag's mal so, wo man dann ab und zu mal Leute auch darauf hinweisen kann, weil theoretisch, es sind so viele Produkte, wo ich nicht den Leuten überall sagen kann, ihr müsst diesen Workflow machen, sondern die machen halt, was sie machen. Und ich kann natürlich darauf hinarbeiten, dass sie das in ihre Pipeline mit einbinden. Aber so lange kann ich dann auf jeden Fall mal ins Dashboard ab und zu gucken und sagen, uiuiui, rollt mal das lieber wieder zurück oder guckt es euch nochmal an. Klar sind das alles nur Fehler, die automatisiert gefunden werden können, aber ich glaube, da ist es nicht nur X, wenn ich es richtig gesehen habe, ist auch noch so ein HTML-Parser irgendwie mit dabei, der noch Sachen findet. Also ich habe es mal kurz getestet und habe extrem viele Issues gefunden auf Seiten, wo ich dachte, oh, das habe ich doch mit X schon mal durchgeguckt, da war gar nicht so viel. Und ich habe dann auch überprüft, ob da jetzt irgendwie False Positives dabei waren, und es sah eigentlich, nee, das waren schon echte Issues, die waren da. Also ich kann es nur empfehlen, guckt es euch mal an. Das ist schön klein, schlank. Man muss sich überlegen, wie man es hostet, wenn man es hosten will. Man kann es aber auch bei sich direkt laufen lassen. Das macht einfach Spaß. So, das war das eine. Kannte das jemand von euch?
Nee, noch nicht.
Tatsächlich nicht. Bei mir ist es tatsächlich schon mal aufgeschlagen. Ich weiß, dass ich den Namen schon mal gelesen habe, aber ich habe es jetzt erst vor einer Woche zum ersten Mal ausprobiert und ich fand es einfach toll. So, und dann haben wir noch.
Ich habe den Namen auch schon mal gehört, aber wusste nicht, dass das so viel kann.
Und es ist relativ einfache Oberfläche, also wirklich, da ist nicht irgendwie viel drumherum gebastelt. Es ist wirklich sehr, sehr schön übersichtlich. Und gerade wenn man es damit zu tun hat, dass man viele Seiten regelmäßig testen möchte oder sagen möchte, na, ich will mitkriegen, was da so passiert, kann man theoretisch auch bei Seiten machen, die nicht meine Seiten sind, sondern bei irgendwelchen Seiten, wenn man sich daraus irgendwie was erhofft. Wenn ich jetzt sagen will, hey, ich will die Seiten der Bundesliga-Vereine automatisiert überwachen oder die Seiten der Bundesländer, was weiß ich, keine Ahnung, kann man alles machen. Ich glaube, Casey Krea macht das auch. Nutzt das auch, habe ich jetzt gerade gelesen, Seiten aus dem öffentlichen Dienst zu checken. Und hat da wohl, ich glaube, eine 600 Seiten, die da gecheckt werden.
Oh, wow.
Und also da kann man dann bestimmt auch interessante Data Science drüber machen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. In Deutschland Seiten aus dem öffentlichen Dienst, die müssen schon lange, lange, lange barrierefrei sein. Also das ist schon viel länger als jetzt der Accessibility Act.
Ja, in Österreich genauso.
die sind schon lange verpflichtet. Und wenn die sich nicht dran halten und man da viele Issues findet, das hat dann halt auch eine gewisse Aussagekraft. Da kann man dann auch sagen, hey, da macht man jetzt mal was organisatorisch.
Ich habe gerade mal ganz schnell ausprobiert, ob das auch per NPX läuft. Also man muss das gar nicht installieren. Man kann auch einfach hier NPX PA11Y und dann die URL zur Seite eingeben und dann rödelt es kurz und dann kann man es direkt einfach mal laufen lassen. Und ich bin hoch erfreut. Also die Seite von meiner Firma hat 8 Fehler, von denen 7 Kontrast sind und einer nur, weil da ein Link keinen Inhalt hat, der aber auch nicht so wichtig ist. und das Coole ist, es ist einfach nicht nur, da ist was falsch, sondern hier bei der Contrast Ratio wird mir angezeigt, welchen Wert die aktuell hat und sogar Recommendation Change Text Color To und dann ein Hexwert. Also direkt noch, wie könnte ich das Ganze fixen, dass es passt. Sehr cool.
Und wenn man das noch, also ich finde das, du magst doch auch Frontends. Wenn man das noch als Frontend hat mit Überwachung und dass man vielleicht auch, ich weiß nicht genau, ob es Alerts schicken kann, das wäre natürlich Premium, wenn quasi ich merke, oh, da ist jetzt ist um 20% hochgegangen oder sowas, bitte sag mal Bescheid, eine E-Mail, das wäre natürlich fantastisch. Weiß ich nicht, ob es das kann, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber könnte man bestimmt auch irgendwie nachrüsten. Aber ich finde es einfach toll, also. Genau, einfach mal ausprobieren, kostet nichts. Cool. So, dann mein zweites Geilteil, das ist was jetzt tatsächlich gerade vorhin, vor 2 Stunden sehe ich jetzt gerade bei YouTube erst rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal Musik von Jacob Collier empfohlen habe im Podcast oder im Stream.
Ich glaube nicht, nee.
Er hat jetzt, also das Jacob Collier ist ein Brite, der wie soll ich sagen, ich glaube, der ist halt Musiker, aber er nennt sich auch irgendwie Harmonizer oder irgendwie sowas. Also ist so einer, der, wie soll ich sagen, sehr begabt ist an allen Instrumenten. Der kann irgendwie alles spielen und alles besser als alle anderen gefühlt. Und dann hat er auch noch ein absolutes Gehör und singt fantastisch und ist bekannt geworden, unter anderem mit Coverversionen. Von, ich glaube, ist das das erste große Ding war auf YouTube eine Coverversion von dem Flintstones-Song, allerdings nur, soweit ich weiß, weitestgehend a cappella mit der Stimme und hat dann selbst harmonisiert quasi die ganze Musik dazu, aber teilweise auch sehr schräg. Aber halt so, dass alle Musiker ausflippen und es geil finden. So, ich war da auch vor kurzem auf einem Konzert in München, das ist eine absolut irre Show, der singt dann auch mit dem Publikum und so und teilt in 3 Gruppen und dann, und jetzt noch einen Ton höher hier und so, dirigiert dann quasi so einmal durch, das ist echt irre. Und da kam jetzt, also kann ich nur empfehlen, Jacob Collier mal was anhören von ihm, also ich würde sagen, ein ganz guter Einstieg, um festzustellen, dass es einfach ein Irrer ist, ist seine Coverversion von Moon River. Das kennen der ein oder andere vielleicht. Aus dem Film Breakfast at Tiffany's, da ist das so der Song, der da drin vorkommt. Das ist absolut fantastisch. Was er jetzt rausgebracht hat und was das eigentliche Geilteil ist, da viel drumherum geredet, 3 Christmas Songs, eine Live-Aufnahme mit Publikum, das teilweise am Ende auch noch mitsingen darf, in den Abbey Road Studios. Ist jetzt gerade vor 2 Stunden, also 2 Stunden bevor diese Podcast-Aufnahme lief, veröffentlicht worden auf YouTube. Ich meine, gut, Weihnachtslieder, das muss man mögen, aber ich finde, ich mag so gut wie alles, was er macht. Kann ich nur empfehlen, hört es euch mal an, wenn ihr sagt, Weihnachtslieder blöd, dann hört euch was anderes von Jacob Collier an. Er hat es verdient, dass man sich mit seiner Musik beschäftigt. Ich weiß, es gibt viele, die drehen komplett durch, wenn sie ihn sehen. Ich bin da schon so ein bisschen, ja gut, das ist jetzt nicht der Heiland. Ich weiß, das wünscht man sich manchmal, dass er kommt. Aber ich glaube, das ist er jetzt nicht. Aber er ist schon sehr begabt, keine Frage. Und ja, hört euch das mal an. Oder wenn ihr Weihnachtslieder nicht mögt, dann hört euch gern was anderes an. Die Flintstones oder halt eben Moon River. Genau.
Cool. Ich habe nebenher schon geil. So ein paar Takte laufen lassen, also höre ich nachher gleich ganz an.
Es ist sehr geschmackvoll, finde ich. Es ist wahnsinnig schön produziert. Und ich glaube, es ist auch live aufgenommen. Also,
ja, steht da so Abbey Road Live to Vinyl Cut.
Ja, da läuft noch jemand mit der Kamera so rum und versucht, möglichst wenig Krach zu machen. Aber man merkt es manchmal dann. Und dann der ganze Raum wird mal aufgenommen. Es ist wirklich ganz fantastisch gemacht.
Ach, der Stimmumfang, Wahnsinn. Cool.
Ja, das ist einfach nicht zu beschreiben. Gut, dann
das ging ja richtig fix heute, Mensch, wir haben gerade mal eine Stunde.
Was? Ich hätte aber auch noch ein geiles Teil mitgebracht.
Ja, sehr gerne, ja.
Es ist ziemlich unnötig, aber ich liebe so Sachen, die einfach nur Spaß machen und keinen besonderen großen Hintergrund haben. Und zwar ist das eine Chrome-Extension, die sich Button Stealer nennt, falls ihr von der schon mal gehört habt.
Ah, ich glaube
Die
ja.
einfach, ja, also wenn man die aktiviert hat, installiert hat, dann stiehlt diese Extension quasi von Webseiten, auf denen man ist, einfach random irgendeinen Button und fügt die in eine Sammlung hinzu. Und dann kann man immer so auf seine Button Collection zugreifen, sieht, wie die immer größer wird. Und wenn man dann auf die Button dort klickt, bringt es einen zu der Website, von wo der Button geklaut ist. Und das finde ich richtig lustig, richtig unnötig, aber ich liebe so Sachen.
Ich installiere es
Cool,
in diesem
kommt in die
Augenblick. Ich habe
Show Notes und direkt
ja,
installiert.
ich habe da, ich hab davon, ich hab davon schon mal gehört. Ah, okay, du warst schneller als ich. Wollte gerade auch in die Show Notes. Wir haben hier mir so ein Trello, wo wir live sehen können, wo wir live die Sendungsnotizen sehen können. Ich habe davon schon gehört, aber ich habe es nicht installiert bislang. Ich wusste nicht, dass ich dachte, es funktioniert anders. Ich dachte, das nimmt alle Buttons, und dass man dann hinterher quasi sich den Style oder das CSS nochmal angucken kann. Ich dachte, das ist der Sinn. Ich wusste nicht, dass es einen Random-Button nimmt und man dann sich quasi eine Sammlung aufbaut. Das ist ja fantastisch. Für
Ja,
so einen
voll,
Quatsch
weil
bin ich immer zu haben.
manchmal sind es auch so Buttons, wo man denkt, hä, was ist denn das? Das habe ich noch nie gesehen, weil es halt dann irgendein kleiner Like-Button von der Seite ist, den man sonst gar nicht auffällt. Das ist richtig lustig.
Cool. Sehr,
Sofort.
sehr schön unnötig.
Ja, fantastisch. Mir fällt dazu irgendwie noch mal, das hatten wir schon mal im Podcast als Geilteil, aber ich finde, es passt sehr gut dazu. Mir fällt dazu noch mal ein NetBeep. Auch eine Chrome-Extension gibt es, glaube ich, auch für Firefox, die Requests, die eine Seite macht, in Audio gießt, sodass man quasi auch immer hört, wenn was nachgeladen wird. Eigentlich vielleicht sogar ein Barrierefreiheitsfeature, aber ganz weit weg. Also schon irgendwie auch mehr Quatsch. Und man kann auch die sagen, ich möchte bitte nur Cross-Origin-Requests haben oder nur Tracking oder nur Malware, wenn welche gefunden wird. Und nur das macht dann Sounds. Das war auch witzig. Das würde ich auch noch mal, können wir auch noch mal auf die Liste packen. NetBeep heißt es.
Weißt du, was bei
Genau.
unserer Seite, bei wo wir sind, ist vorne.show als Button geklaut hat? Also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob es da immer den gleichen klaut. Den man eigentlich nur dann sieht, wenn man als allererstes tappt zum Inhalt springen. Den, wo wir es schon über
Ah.
Accessibility haben, den hat sich's geklaut.
Ah, perfekt. Das ist doch,
Schön.
ist doch, ist doch genau der Button, den man braucht.
Genau.
Perfekt. Den die meisten Leute wahrscheinlich nie sehen werden.
Ja, und auch passend zur Accessibility-Folge heute.
Richtig.
Perfekt.
Ein
Gut.
krönender Abschluss.
Hast du auch noch einen Geilteil, Sarah?
Nee, ich habe heute nichts. Bei mir war nichts so geil diese Woche.
Okay. Gut. Ja, egal, dass Jitsi jetzt gerade abgestürzt ist bei mir.
Ja,
Ich höre euch, glaube ich, noch.
ich sehe euch nur nicht mehr, aber egal.
Dann macht
Wir
nichts.
hören uns noch, das ist doch die
Wir hören
Hauptsache.
uns noch, genau. Oder? Bist du noch da, Daniela?
Ja,
Ah ja.
ich
Ah,
höre,
perfekt,
aber
super.
sehe nichts.
Okay, macht nichts.
Das Hauptsache, wir hören uns
Wir
und
sind
die
eh
Aufnahme
fast
läuft
fertig.
noch.
Aufnahme läuft, dann ist alles gut, dann spielt nur Jitsi gerade verrückt. Dann kommen wir eigentlich jetzt vielleicht zum letzten.
Ja, du wolltest noch mal Werbung,
Oder?
oder? Wir wollten den
So.
anderen Werbejingle noch mal laufen lassen.
Ach so, ja,
Um es noch ein
dann machen wir
bisschen
doch
künstlich
den.
aufzublähen heute.
Dann machen wir. Dann lass ich den jetzt mal laufen, ja?
Hey du. Schön, dass du da bist. Na, öfter hier? Dir gefällt, was du hörst und du magst es am liebsten werbefrei und unabhängig? Dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter www.siv.de/spende. Auf www.siv.de/unterstützen findest du noch circa 69 weitere Wege, uns zu supporten. Wir danken dir.
Ach ja, lange nicht gehört. Schön. Ihr habt's gehört. Ihr tut, was der nette
Also
Herr
ihr
gesagt
kommt nicht
hat.
drum rum. Gut, dann kommen wir jetzt doch tatsächlich zum letzten Punkt.
Das Ende. Ja, mein Lieblingsjingle, wie ihr alle wisst, für den ich mich immer ein bisschen schäme. Gut, dass ihr mich jetzt gerade nicht sehen könnt. Ja, Das ist das Ende dieser Podcast-Folge, die jetzt tatsächlich gar nicht so lang geworden ist. Aber es ist vielleicht auch mal ganz gut, so zur Abwechslung, dass wir vielleicht mal in die ein oder andere Fahrt zur Arbeit der ein oder anderen Person, die diesen Podcast hört, reinpassen.
Und ich finde, wir haben trotzdem viel erfahren heute.
Auf jeden Fall. Also ich finde nicht, dass jetzt irgendwas gefehlt hat. Wir können auch mal eine kürzere Sendung machen. Warum eigentlich nicht? Genau, dann bleibt noch zu sagen, hey, bewertet uns doch mal auf Podcast-Portalen, sagt uns Bescheid, wenn ihr es getan habt, weil wir sehen das auch nicht immer. Also wenn ihr wollt, schreibt mal einen Kommentar zur Folge, wenn ihr Lust habt oder irgendwie sagt, ihr habt auch ganz viel Quatsch erzählt oder so.
Da kam auch letztes Mal, zur letzten Folge im Nachhinein noch ein Kommentar, hab's noch nicht geschafft, mir das anzuschauen, aber es kam nochmal zu Laravel und wie man das ohne irgendwie viel Aufwand hochgefahren bekommt, die Entwicklungsumgebung und so. Das, vielen Dank da nochmal für den Input.
Ja, danke schön, danke für euren Support. Schaut auch mal auf Twitch vorbei. Link findet ihr auf unserer Webseite. Wenn wir mal wieder streamen, lasst ein Prime-Sub da, spendet uns mal. Das haben wir jetzt auch schon zu oft gesagt, weil unsere Domain ist echt richtig teuer, leider. Das muss ich immer wieder sagen. .show-Domain, nicht das günstigste, was man sich zulegen kann, aber wir wollten es halt so, ne? Genau. Dann war's das und
magst du noch was loswerden?
Hat die Gästin bei uns das letzte Wort. Genau. Hast du noch was für uns?
Also eigentlich nicht. Ich freue mich, dass ich heute da sein konnte, über meine Masterarbeit berichten durfte. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen was gelernt. Und ich freue mich, wenn ihr mit mir connectet auf Mastodon oder auf meiner Website vorbeischaut. Das ist danikub.dev, also danikub.dev. Ab und zu schaffe ich es, Blogposts zu schreiben. Und ja, das war's dann von meiner Seite.
Vielen Dank.
Perfekt, vielen Dank.
Schön, dass du da warst.
Und bis bald.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Tschüss.